Einen wunderschönen guten Tag wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria. 10. Dezember 1948. In den Vereinten Nationen wird die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet. 3 Jahre sind seit dem gewaltsamen Ende der Nazi-Diktatur vergangen, während derer in Europa viele Jahre lang ganze Menschengruppen grausam verfolgt wurden. Juden, politische Gegner, behinderte Menschen und alle, die sonst nicht genehm waren. Ohne Gegenstimmen und mit 8 Enthaltungen nahmen die damals 58 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen im Pariser Palais de Chaillot die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte an. Sie sollte ein, Zitat, von allen Völkern und Nationen zu erreichendes gemeinsames Ideal sein. Heute ist das 70 Jahre her. Die meisten der 30 Artikel dieses Katalogs sind bekannt. Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf Meinungs- und Religionsfreiheit, auf Bildung, Versammlungsfreiheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau und so weiter. Aber wussten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel, dass Sie auch ein Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit samt regelmäßigem bezahltem Urlaub haben und dass das sogar ein Menschenrecht ist? In dieser Lebenshilfesendung schauen wir am Tag, Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besonders auf, nein, nicht auf das Recht auf Urlaub, sondern auf die Religionsfreiheit. Religionsfreiheit weltweit, Eiszeit und Hoffnungszeichen, das ist das Thema heute zu diesem Jahrestag in der Lebenshilfesendung. Unser Gast ist Michaela Koller. Sie ist Referentin für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der IGFM, also der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt am Main. Und für diese Sendung ist Frau Koller zu Gast bei uns im Studio München. Herzlich willkommen, Frau Koller. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich. Danke, dass ich heute wieder bei Ihnen zu Gast sein darf.
Frau Koller, an diesem Jahrestag der Verkündung der Menschenrechte, gibt es da eigentlich etwas zu feiern? Also traditionell sind solche Gedenktage ja immer der Tag, an dem Menschenrechtsorganisationen uns auflisten, wo die Menschenrechte überall nicht eingehalten werden. Würden Sie sagen, dass es auch was zu feiern gibt?
Ja, selbstverständlich. Denn mit der Verkündung der 30 Artikel ist auch ein Instrument, ein Dokument in die Welt gesetzt worden, auf das man sich berufen kann. Und das eben regelmäßig und diese Rechte auch einfordern kann. Natürlich sind sie nicht verbindlich, aber dennoch, vielleicht gerade in ihrer Unverbindlichkeit, haben sie doch eine Macht zu wirken. Und im Sinne dieser Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sind weitere Pakte auch verabschiedet worden in der Folgezeit und auch Institutionen errichtet worden und werden weiter errichtet, die eben sich für die Durchsetzung einzelner Artikel oder eben einer Gruppe von Artikeln oder des gesamten Dokuments einsetzen. Und wenn ich da ein einziges Beispiel aus diesem Jahr in Deutschland nennen darf, das ist eben die Berufung eines Bundesbeauftragten für weltweite Religionsfreiheit der Bundesregierung im April dieses Jahres. Und ich habe ihn auch schon getroffen und interviewen dürfen für die IGFM. Und das ist also sehr wichtig und wir sind sehr dankbar, dass wir da einen Ansprechpartner haben für dieses große Thema Religionsfreiheit.
Also das Thema Religionsfreiheit steht auch im Zentrum unserer heutigen Sendung. Welche Rolle spielt dieses Recht eigentlich in diesem ganzen 30 Artikel umfassenden Katalog? Ist das so ein Recht unter vielen oder würden Sie sagen, dass dem noch eine besondere Rolle zukommt?
Ja, letzteres ist selbstverständlich der Fall und zwar eben einerseits durch das Dokument selbst abzuleiten, dass eben die Glaubensfreiheit als ein menschliches Identitätsmerkmal in der Präambel aufführt und da eben das zusammen einem Atemzug eben mit der Redefreiheit, die auch ein grundlegendes Recht ist und da eng miteinander verknüpft ist, erwähnt. Und das hat einerseits historische Gründe, eben durch die lange Verfolgung von religiösen Minderheiten in Europa, die zu sehr vielen Flüchtlingsströmen in der Geschichte geführt hat. Und auf der anderen Seite eben auch rein menschlich, anthropologisch zu begründen ist. Also das Bekenntnis zu einer Religion bedeutet eben auch die Art und Weise, wie ich ganz grundlegende Fragen, die mein Menschsein betreffen, beantworte. Eben die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder ob es oder was es für einen Sinn in meinem Leben gibt. Und darüber darf ich und muss ich selbst Herr sein über die Beantwortung dieser Fragen. Und das ist eben sehr frühzeitig erkannt worden, dass das niemand einfach bestimmen kann. Leidvoll erfahren eben ganz besonders im Dreißigjährigen Krieg in Europa und auch eben durch bestimmte Interpretationen des Augsburger Religionsfriedens eben, wo nicht immer gleich auch Minderheiten das Recht zu bleiben gewährt wurde. Das heißt eben, dass in der Folge auch noch Vertreibungen stattfanden.
Religionsfreiheit als ein wirklich tiefgreifendes und wesentliches, fundamentales Menschenrecht. Die Religionsfreiheit steht im Blickpunkt unserer heutigen Lebenshilfesendung bei Radio Horeb am Tag der Menschenrechte. 70 Jahre ist es heute her, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet wurde bei den Vereinten Nationen. Viele Länder, fast alle, haben diese Erklärung unterschrieben, aber dennoch brennt es an den verschiedensten Stellen, auch gerade was die Religionsfreiheit angeht. Gucken wir mal ein wenig uns um, so im internationalen Umfeld. Ein Land, das in der letzten Zeit immer wieder in den Schlagzeilen war, genauer gesagt ein bestimmter Fall, das ist Pakistan mit dem Fall Asia Bibi. Ich denke, die meisten von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben etwas über diesen Fall gehört. Asia Bibi ist eine pakistanische Katholikin. Sie wurde 2010 als erste Frau in der Geschichte Pakistans wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt. Sie soll den Propheten Mohammed beleidigt haben und damit ist die Todesstrafe über sie verhängt worden. Es gab dann zahlreiche internationale Proteste, auch der Papst hat sich für sie eingesetzt. Es wurde immer wieder Freilassung oder Begnadigung gefordert. Die Familie von Asia Bibi musste abtauchen wegen der Drohungen. Zwei pakistanische Politiker, die sie unterstützt hatten, sind 2011 ermordet worden. Dann jetzt dieses Jahr am 31. Oktober, also gar nicht so lange her, wurde Asia Bibi vom obersten Gerichtshof Pakistans dann freigesprochen. Das hat eine ganze Menge Unruhe noch im Land hervorgerufen. Frau Koller, wo steht der Fall Asia Bibi jetzt?
Ja, immer noch sehen wir Menschenrechtsorganisationen, Verfechter der Menschenrechte im Kampf für Asia Bibi in der Auseinandersetzung. Wir beobachten eben, dass die Menschen danach rufen, dass sie endlich aus Pakistan ausreisen darf. Und da gibt es aber eins zu bedenken, also das, was wir jetzt wissen als IGFM, ist, dass sie derzeit an einem geheimen Ort in Sicherheit weilt. Das ist das, was meine jüngsten Nachfragen in Pakistan ergeben haben. Aber auf der anderen Seite müssen wir ganz stark daran denken, dass wir die pakistanische Regierung jetzt, da der Fall eben so international hochsensibel behandelt wird, nicht in die Situation kommt, gezwungen zu sein, bekannt zu geben, mit welchem Ziel und zu welchem Zeitpunkt Asia Bibi schließlich Pakistan verlässt, um irgendwo in der Welt unterzutauchen. Also das ist etwas, was wir ganz, wo wir vorrangig vorwarnen. Und denn wie Sie ja auch schon erwähnt haben, ist die Familie und sogar Unterstützer in Gefahr, in ständiger Gefahr. Und daher muss einfach jetzt müssen wir einfach der pakistanischen Regierung jetzt vertrauen, dass sie dafür sorgt, dass ihnen dieser Fall nicht um die Ohren fliegt. Und ja.
Acht Jahre lang wurde darum gekämpft, dass Asia Bibi einen Freispruch bekommt. Der ist jetzt dieses Jahr gekommen. Was hat denn zu diesem Erfolg in diesem speziellen Fall geführt, also diesem Zwischenerfolg sozusagen?
Nun, es hätte natürlich ganz anders ausgehen können, wobei man anmerken muss, dass die Gerichte sich nicht durch die internationalen Proteste beeindrucken lassen durften. Es gibt auf der anderen Seite auch eben den schon vorhin beschriebenen Gegendruck auf die Gerichte, dass eben in dem Fall die Scharia vollzogen wurde, das islamische Recht, das eben Niederschlag findet in diesen Blasphemiegesetzen, die in Mitte der 80er Jahre während der Militärdiktatur unter Zia-ul-Haq Eingang eben in das pakistanische Strafrecht fanden. Und im Fall Asia Bibi kann man schon sagen, natürlich die internationale Aufmerksamkeit hat dazu beigetragen, dass die Gerichte vorsichtig geworden sind. In dem Sinne schon. Aber auf der anderen Seite war es also ein ganz schmaler Grat eben zwischen den beiden Gefahren, sich dem Vorwurf auszusetzen, eben vom Westen beeinflusst zu sein. Und mit diesem Vorwurf müssen natürlich jetzt diese mutigen Richter auch leben, die bedroht werden durch Millionen von Fanatikern im Land, die sogar den Mörder des Provinzgouverneurs als Helden feiern, als Märtyrer. Der Provinzgouverneur von Punjab, Salman Taseer, wurde im Jahr 2011 ermordet. Sie erwähnten ja eben schon die beiden Opfer und er war eines davon. Und sein Mörder wurde im Jahr 2016 am 29. Februar hingerichtet. Und es gibt eine nach ihm benannte Moschee, die großen Zulauf bekommt weiterhin. Und das ist eben, also diese Kreise sind eben diejenigen, die gegen alle Appelle, allen Druck aus dem Westen, hier die Menschenrechte zu achten, noch dagegen wirken. Also es ist ein ganz schmaler Pfad und ganz leicht eben da abzurutschen.
Ja, das zeigt ja auch, dass innerhalb der muslimischen Welt man zu diesem Thema ja auch gespalten ist. Also wenn ich daran denke, die Politiker, auch die Richter, das sind ja wohl alles Muslime gewesen, die dann da den Kopf auch hinhalten für eine Christin.
Ja, das ist richtig. Auch ihr Verteidiger, Saif al-Maluk, der in die Niederlande fliehen musste, ist muslimischen Glaubens. Und natürlich gibt es eben genügend Muslime, gerade eben aus den gebildeten Schichten, die sich eben der großen Rechtstradition, die in Relikten, so möchte ich sagen, in Pakistan noch da ist, bewusst sind und für die auch oder für dieses Ideal auch mit ihrem Leben bezahlen würden.
Das ist gut, sich das auch mal sinken zu lassen, nicht um nicht eine, um nicht mit in einfachen Kategorien zu denken, auch weltweit. Sie haben gesagt, dass eben der internationale Druck schon sicher auslösend war dafür, dass sich was bewegt hat in dem Fall. Ich habe mich dann gefragt, man kann aber doch keinen Pressewirbel um jeden einzelnen Fall mit Menschenrechtsverletzungen machen. Das irgendwann machen da ja auch die Medien in der Welt nicht mehr mit. Das führt ja zu einer gewissen Abstumpfung, wenn man dann hört, und dann gibt's noch den Fall und noch den Fall. Ich denke mal, auch in Pakistan gibt's noch andere Fälle außer Asia Bibi. Ja. Und dann ist die Frage, wie geht man dann als Menschenrechtsorganisation damit um? Man kann ja nicht überall die Trommel rühren und dann erwarten, dass die Leute immer wieder aufspringen.
Ja, es kann natürlich nicht in der gleichen Weise weiter dieses Problem der Blasphemiegesetze personalisiert werden. Also Asia Bibi ist wirklich zur Ikone der Opfer dieser drakonischen Gesetze geworden. Und sie ist selbstverständlich auch eine Heldin. Ihre Geschichte ist unglaublich. Das muss man natürlich eingestehen. Auf der anderen Seite muss man auch an die erinnern, die eben aufgrund dieser Gesetze noch hinter Gittern sitzen und sogar auch mit dem Tode bedroht sind, also mit zum Tode verurteilt ist eine, so wie wir wissen, eine weitere christliche Frau, Shagufta Kausa oder auch Shagufta Bibi genannt, die seit 2014 in der Todeszelle sitzt und zusammen mit ihrem querschnittsgelähmten Mann, der Blasphemie angeklagt war. Er sitzt jetzt in einem anderen Gefängnis im Todestrakt. Sie sind also getrennt voneinander. Und dieser Fall ist auch noch anhängig. Es ist also auch nicht das letzte Rechtsmittel ausgeschöpft. Und da diese Namen, Shagufta Bibi und Shafkat Emanuel, auch Masi genannt, kennt kaum jemand. In Pakistan schon, aber international selten. Und es, wenn ich mal eine Gesamtdimension aufzeigen darf, ich habe kürzlich die Zahl derjenigen, die überhaupt hinter Gittern sitzen, wegen dieses Vorwurfs erfahren. Es sind also insgesamt 1.335 Menschen, darunter mehr als 600 Muslime und rund 500 Ahmadi-Muslime, die also der Gemeinschaft der Ahmadiyya angehören und also einer reformislamischen Bewegung. Und es sind überproportional viele Christen, nämlich 187, also überproportional im Vergleich eben zum Bevölkerungsanteil, der so um 2% sich bewegt. Und es sind also entsprechend ihres Bevölkerungsanteils noch 21 Hindus davon betroffen. Und nicht alle sind wegen, also mit der Todesstrafe bedroht. Es gibt verschiedene Paragraphen in diesen Gesetzen. Also die Beleidigung des islamischen Propheten Mohammed, die wird am schärfsten geahndet, eben mit der Todesstrafe. Dann gibt es also auch noch die Entweihung des Koran und noch einige andere Bestimmungen, die eben entweder mit lebenslanger Haft oder mit mehr oder längerjähriger Haft bestraft werden.
Wobei, wenn ich das richtig weiß, auch viele Fälle sind, dass man einfach diesen Paragraphen nimmt, um jemanden zu beseitigen, der ansonsten unliebsam ist.
Ja, das ist richtig. Und da erklärt sich eben auch dieser überproportional hohe Anteil der Christen. Und letztlich ist eben auch die Intoleranz und die Diskriminierung gegen Christen Ursache, Grundlage der Verfolgung von Asia Bibi gewesen. Denn es fing ja alles damit an, dass eine muslimische Nachbarin, die ihre Arbeitskollegin war, die mit ihr eben auf dem Feld als Erntehelferin tätig war, ihr vorwarf, dass sie eben das Trinkgefäß der Muslime verunreinigt habe, weil sie eben auch daraus Wasser getrunken habe und dass eben Christen nicht aus demselben Geschirr trinken sollen. Und das ist eben eine traditionell in der Gesellschaft verbreitete Intoleranz, gerade auf dem Land. Es gibt aber tatsächlich sogar diese Vorstellung bis hinein in staatliche Institutionen, in kleineren Gerichten, so berichtete mir eine pakistanische Menschenrechtsanwältin, hängen in den Anwaltszimmern ein Hinweis, dass Christen, also christliche Anwälte, da nicht mit den muslimischen zusammensitzen und vom selben Geschirr essen sollten. Das ist unglaublich. Und diese Stimmung war ja eben ausschlaggebend, dass es so einem Wortgefecht, so einem Wortwechsel gab und man eben versucht hat, Asia Bibi zum Übertritt zum islamischen Glauben zu zwingen. Und dann sagte sie eben den entscheidenden Satz, sie trete nicht über, sie sagte wörtlich, ich glaube an meine Religion und ich glaube an Jesus Christus, der für die Sünden der Menschheit am Kreuz gestorben ist. Und das brachte eben ihre muslimischen Kolleginnen so auf, dass sie ihr dann unterstellten, in der Folge den islamischen Propheten beleidigt zu haben. Und die Richter jetzt in dem wunderbaren Freispruchsurteil haben auch überhaupt keinen Indiz gefunden, dass sie sich eben über Mohammed geäußert habe. Es gab also keine glaubwürdige Grundlage für diesen Vorwurf, sondern im Gegenteil, man kam sogar zu dem Schluss, dass die Beleidigungen ihrer Kollegin, die dann folgten auf ihr klares, wunderschönes Glaubensbekenntnis hin, dass die eigentlich den Straftatbestand der Blasphemie erfüllen, weil sie eben den auch im Islam geachteten Propheten, also aus islamischer Sicht Propheten, Sayyid Ya'isa, also Jesus, beleidigten.
Also ich muss sagen, persönlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Koller und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich den Hut ziehe vor dem Mut dieser muslimischen Richter. Und man sieht doch, dass wie es hilft, da auch über alle religiösen Grenzen hinweg gemeinsam zu versuchen zu arbeiten mit allen Menschen guten Willens. Für mich ist die Frage, also überall Pressewirbel machen für jeden Einzelfall. Frau Koller, sagten Sie, das hilft nichts in diesen Ländern. Pakistan haben wir jetzt mal nur als ein Beispiel herausgegriffen. Was bringt denn langfristig Lösungen? Ich denke mal, gut, die IGFM arbeitet auch immer unterstützt von viel Gebet. Da sind wir sicher, bereiten viele, viele Menschen den Boden auch. Und es gibt ja auch immer wieder diese Gebetswachen für verfolgte Christen und so weiter. Inzwischen auch immer mehr. Aber Sie, die Sie so sozusagen an der Front arbeiten, gestützt von dieser ganzen Bewegung, was würden Sie sagen, was ist da die, mir scheint, wenn ich das, dass ich durchhöre, die wichtigste Arbeit findet statt, auch jenseits von der Öffentlichkeit?
Sicher auch, aber ich würde die Öffentlichkeitsarbeit jetzt nicht so verstanden wissen, dass man nun nur noch Zahlen nennt. Nein, im Gegenteil. Wir haben ja auch eine monatliche Aktion zusammen mit der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, in dem wir eben einmal im Monat einen Gefangenen des Monats nominieren gemeinsam und dessen Schicksal in Kürze vorstellen und da eben um Unterstützung, Petitionen, Appelle, Aktionen und auch Gebet bitten, weil sich eben, also die Aktion ist eben so begriffen, dass das christliche Beispiele sind und soll aber nicht heißen, dass wir das nicht auch schön fänden, wenn andere Religionsgemeinschaften auch ihre Opfer namentlich nach der Reihe einmal vorstellen würden. Also dann, man muss tatsächlich schon Namen nennen, um den, diesen Schicksalen ein Gesicht zu geben, aber sich eben nicht so darauf fixieren, dass es eben so weit geht wie bei Asia Bibi, wo man jetzt quasi die pakistanische Regierung unter Zugzwang setzt, bekannt zu geben, wann sie denn ausreist und wohin. Da ist einfach die Grenze dann überschritten. Mhm. Aber im Hintergrund selbstverständlich, wir müssen auch uns, wir müssen Hintergründe, gesellschaftliche, politische Zusammenhänge erklären und das auch immer wieder, also nicht nur eben in Medienberichten, sondern auch gegenüber Politikern, die natürlich dann im persönlichen Gespräch davon erfahren möchten. Und wir müssen uns dann auch in einzelnen extremen Fällen um die Aufnahme in Europa bemühen, wie eben bei Asia Bibi das auch geschehen ist und bei ihrer Familie und auch bei den einzelnen anderen Fällen.
Pakistan haben wir in den Blick genommen, jetzt mit dem international bekannt gewordenen Fall Asia Bibi. Der Fall ist noch nicht ganz geschlossen für die Menschenrechtsorganisationen, noch ist Asia Bibi im eigenen Land versteckt und wartet darauf, zu ihrer Familie, die im Ausland untergetaucht ist, zurückkehren zu können. Jetzt gucken wir doch nochmal um die ganze Region drumherum. Das ist ja auch die, wo Menschenrechtsverletzungen im Bereich Religionsfreiheit auch vielfach immer noch zu finden sind. Ein Name, der in den letzten Jahren ganz oft gefallen ist, ist der IS, der Islamische Staat. Wie sieht es dort aus? Man hört jetzt nicht mehr so viel davon aus Syrien, Irak und so weiter. Ist der IS jetzt wirklich zurückgedrängt oder gar zerschlagen worden durch die international unterstützten einheimischen Truppen? Oder wo sind diese IS-Kämpfer jetzt überhaupt? Weiß man das?
Ja, darüber kann man natürlich nur Vermutungen anstellen, aber es ist klar, wenn es zu einem endgültigen Sieg der Assad-Kräfte, also seines Regimes und seiner Unterstützer international kommen wird, was sich ja abzeichnet, dass dann eben die anderen Kräfte, die da hervorgerufen wurden, untertauchen werden. Und das wird sicherlich auch in den Herkunftsländern sein, vereinzelt, aber vereinzelt auch nicht, weil da eben inzwischen schon Muslime generell sogar verfolgt werden. Ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel. Es gab auch viele uigurische Kämpfer eben in dem unter den IS-Schergen und die werden, wenn sie zurückkehren in die Volksrepublik, da mit Verfolgung rechnen. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass diese Kämpfer dann in anderen Ländern, auch in Europa, untertauchen. Also das kann man aber jetzt nicht gesichert sagen. Was man aber ganz sicher behaupten kann, ist, dass eben mit einem militärischen, mit einem geografischen Sieg über die Terrororganisation Islamischer Staat, deren Ideologie noch nicht beseitigt ist. Und die breitet sich auch außerhalb der Kreise, der engeren Kreise dieser Kämpfer aus. Und hat also auch schon diese Gesellschaften durchdrungen. Also man darf zum Beispiel nicht vergessen, daran erinnerte kürzlich noch Simon Jakob vom Zentralrat orientalischer Christen in Deutschland, der ja so seine Peacemaker-Aktion in all diesen Ländern sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Zusammenhängen religiös, politisch gesprochen hat. Und er erinnerte daran, dass eben in Mosul es gerade eben die muslimischen Nachbarn waren, die mithalfen zu brandschatzen und zu entführen. Und auf der anderen Seite sprach ich in diesem Jahr auch mit dem Patriarchen der kadesch-katholischen Christen, Patriarch Louis Raphael I. Sacco aus Bagdad. Und der sagte mir eben, dass gut und richtig sei, dass die IGFM sich eben für ein internationales Tribunal zur Ahndung der IS-Verbrechen einsetzt. Es wäre auch ein Wunschtraum, wenn diese Kämpfer vor Gericht stünden. Aber er muss doch immer wieder zu bedenken geben, dass im Prinzip deren Ideologie sich sogar ausgebreitet hätte. Und er sieht weiterhin an Niederschlag dieses Fanatismus sogar in Lehrmaterialien, in staatlich sanktionierten Unterrichtsmaterialien. Und er ruft eben dazu auf, da Druck auszuüben, dass das geändert wird. Und ich habe auch aus anderen Ländern Hinweise erhalten mit der Zeit, dass der Fanatismus, der islamistische Fanatismus eben gerade schon bei Kindern zugrunde gelegt wird im Unterricht.
Es gibt immer wieder auch Stimmen, die sagen, dass dieses Gedankengut auch in Europa Einzug gehalten hat. Jetzt haben Sie da als IGFM auch mit zu tun, mit Angriffen auf die Religionsfreiheit in Europa selber?
Wir konzentrieren uns einfach aus Gründen der Vereinshistorie und auch mit Blick auf die Arbeitsteilung mit anderen Organisationen, mit denen wir gut zusammenarbeiten, doch auf die Ereignisse, die Menschenrechtsverletzungen in klassischen Diktaturen oder eben um die Opfer von nichtstaatlichen Terrororganisationen eben wie den IS, aber von befreundeten Organisationen weiß ich sehr wohl, dass es auch in Europa eben eine Auseinandersetzung gibt. Da sind natürlich nicht nur die islamistischen Kräfte zu nennen, die so einen Terror in der Nachbarschaft vom Zaun gebrochen haben und da eben wahllos Zivilisten bedrohen, sondern es sind natürlich auch radikal säkulare Vorstellungen etwa, die inzwischen teilweise, also punktuell überhand nehmen. Und ich denke, dass der besondere Wert der Religion, der damit eben verkannt wird, jetzt aber doch auf Regierungsseite wieder neu entdeckt wurde. Das ist eben, ich erwähnte ja eingangs schon die Ernennung eines Bundesbeauftragten für weltweite Religionsfreiheit. Er hat kürzlich eingeladen nach Berlin und dort seine Arbeit vorgestellt. Und da erfuhr ich, dass allein eben im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wo er angesiedelt ist, 15 Mitarbeiter für die Frage Religion und Entwicklung zuständig sind. Und ich traf auch Vertreter des Auswärtigen Amtes, die auch eine Gruppe Religion und internationale Politik gebildet haben. Also der besondere Wert der Religionen ist tatsächlich auch schon wieder neu entdeckt worden. Aber es ist einfach aus einer Auseinandersetzung heraus. Und wir müssen immer wachsam sein, dass wir nicht abrutschen auf einem schmalen Pfad.
Wachsamkeit tut Not. Zum Thema Religionsfreiheit weltweit, Eiszeit und Hoffnungszeichen. Das ist unser Thema in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb zum Tag der Menschenrechte. Heute unser Gast ist Michaela Koller, Referentin für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Wir hören jetzt etwas Musik und dann schauen wir nochmal in eine ganz andere Richtung nach Asien, speziell auf China, das ja auch in den letzten Monaten immer wieder in den Schlagzeilen war. Und freuen uns dann, von Frau Koller dort auch Informationen aus allererster Hand zu bekommen. Eiszeit und Hoffnungszeichen im Thema Religionsfreiheit weltweit. Darüber sprechen wir in der Lebenshilfesendung zum heutigen Tag der Menschenrechte mit Michaela Koller, der Referentin für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Sie ist zu Gast im Studio von Radio Horeb in München und hat uns bereits ganz viel zum Thema Islam erzählt, ganz besonders mit dem Blick auf Pakistan. Jetzt gucken wir ein wenig weiter noch nach Osten, Nordosten und landen in China. Auch das ein Land, das in den letzten Monaten viel hat von sich reden machen im Thema Religionsfreiheit und ganz besonders beim Thema Verhältnis Kirche-Staat. Zur Erinnerung, in China ist die katholische Kirche gespalten in eine Untergrundkirche, wie man sie nennen könnte, und eine offiziell von der Regierung anerkannte patriotische Vereinigung. Seit vielen, vielen Jahren gehen die Bemühungen im Vatikan darum, diesen Spalt irgendwie zu überwinden, denn es gibt die Übergänge zwischen diesen beiden Kirchen, wenn man es so überhaupt nennen kann, sind fließend. Es gibt Regionen, da sind die beiden fast eins, da betreut die eine Pfarrsekretärin beide Gemeinschaften, in anderen Regionen hingegen ist die Untergrundkirche eine echte Untergrundkirche gewesen. Jetzt hat es im September, glaube ich, war es auf jeden Fall vor einigen Wochen eine neue Übereinkunft gegeben zwischen Vatikan und der chinesischen Regierung, in der Papst Franziskus die fehlenden 8 regierungstreuen Bischöfe, die ohne päpstliche Zustimmung geweiht worden waren, anerkannt hat. Und damit stehen jetzt zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren alle katholischen Bischöfe Chinas in Gemeinschaft mit Rom. Bis dahin hat es immer noch einen Teil der Bischöfe gegeben, die eben einfach vom Staat ernannt worden waren und geweiht worden waren, denen der Vatikan die Gültigkeit nicht gegeben hat. Diese Anerkennung dieser letzten regierungstreuen Bischöfe durch den Vatikan ist nicht nur auf Zustimmung gestoßen. Vor allem der betagte Kardinal von Hongkong, Joseph Tsen Tse-Kyum, hat ganz scharfe Kritik an dem Abkommen geübt, ganz besonders an den Diplomaten des Vatikans, die dieses Abkommen ausgehandelt haben. Frau Koller, wir haben mit Frau Koller einen Gast in dieser Sendung, die beide Seiten gehört hat, die einige Zeit eng mit Kardinal Tsen zusammen war, aber auch mit dem in der Diplomatie her verantwortlichen Kardinal Parolin, Pietro Parolin, Kardinalstaatssekretär, selbst gesprochen hat. Und Frau Koller, jetzt sind wir natürlich gespannt, von Ihnen zu hören, wie Sie diese Entwicklung beobachten als internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Es ist ja so, dass parallel zu diesem Abkommen doch auch bedenkliche Entwicklungen in China waren, in denen man schon auch den Versuch der staatlichen Stellen gesehen hat, doch dieses extrem boomende Christentum, vor allem auf freikirchlicher Seite extrem boomende Christentum in China irgendwie wieder unter Kontrolle zu kriegen, weil man merkt, dass da etwas aus dem Ruder läuft, weil vor allem die jungen Intellektuellen vom Christentum ganz stark angezogen werden. Und das heißt, es gibt da auf der einen Seite Gesetze, die versuchen, diese Bewegung irgendwie im Griff zu behalten, und auf der anderen Seite aber doch dieses Abkommen mit einem großen Entgegenkommen aus dem Vatikan. Vielleicht schildern Sie uns mal zunächst, wie Kardinal Tsen Ihnen seine doch sehr kritische Haltung begründet hat.
Ja, danke für die Frage, Frau Fröhlich, und vor allem danke für diese ausführliche Einführung, die Situation sehr gut zusammengefasst hat, wie sie derzeit vorliegt. Kardinal Tsen war in diesem Frühjahr zu Gast, eine Woche lang, der Stephanus-Stiftung für verfolgte Christen, die aus der IGFM entstanden ist, von einem Mitglied gegründet und gestiftet wurde. Und er war eben damit auch Gast der IGFM, wo er eben auf der Jahresversammlung auftrat und hat dann noch weitere Termine und Mediengespräche, wo er eben immer wieder klarstellte, dass man äußerst vorsichtig oder warnte, äußerst vorsichtig zu sein, ein Abkommen mit der Volksrepublik zu unterzeichnen, um eben einen diplomatischen Teilerfolg zu erzielen. Und er sagte, dass begründete das damit, dass dadurch die sogenannte Untergrundkirche geschwächt werde. Und er sagte, dass eben in dieser nicht registrierten Kirche noch mehr interne religiöse Freiheit herrsche. Und dass an manchen Orten diese Untergrundkirche sogar große Kirchen besitze, wo sie sich versammelten und selbstbewusst auftreten. Und das nur dadurch, dass sie eben stark in der Zahl sind. Und wenn nun diese jahrelange Treue, die mit einem großen Risiko ja auch immer behaftet ist und war, dass man eben willkürlich verhaftet werden konnte. Man konnte, also es konnte jahrelang gut gehen und plötzlich wurde man von Sicherheitskräften abgeholt. Also dieses Risiko war immer da und diese Angst war immer da und trotzdem standen die Leute treu zum Papst in Rom und beharrten auf ihrer Unabhängigkeit. Und wenn eben plötzlich vom Vatikan signalisiert wird, dass es jetzt okay ist, in Ordnung ist, einfach der staatlich kontrollierten Kirche beizutreten, mit allen Kompromissen, faulen Kompromissen, die man dabei machen muss, dann, so sagte er, würden sich die einen eben verraten fühlen und die anderen einfach dann auch, weil es ihnen vernünftiger erschiene, abwandern. Und damit würden eben die Restlichen, die sich diesen Freiraum erkämpft hätten, größerer Gefahr ausgeliefert. Also das war so sein sehr einleuchtendes Argument. Und wir haben in unserer Arbeit dafür sehr viele Belege gefunden. Und gerade jetzt auch in den letzten Jahren, seit die Kommunistische Partei in China eben versucht, die Religionen zu unterdrücken, weil sie ihr Wachstum fürchtet. Und in diesem Jahr, also am 1. Februar, wurden neue Bestimmungen für religiöse Angelegenheiten traten in Kraft. Die wurden im vorigen Jahr schon beschlossen. Und jetzt sieht man ganz konkret, welche Auswirkungen das hat. Das führt also dazu, dass selbst Pastoren und also evangelische Pastoren, katholische Pfarrer, Bischöfe gar verhaftet werden, selbst wenn sie jetzt sich nicht ausdrücklich gegen die Regierung wandten. Oder selbst wurden Repräsentanten der Kirchen verhaftet, wenn sie sogar der offiziellen Kirche angehörten, also offizieller Gemeinden. Da wissen wir von einem Fall. Und andere Beispiele, die versuchten es erst gar nicht, eben sich besonders patriotisch zu geben. Also in beiden Fällen sehen wir eine Zunahme von Drangsalierung, von Verhaftungen und können daher nur die Argumente Kardinal Zens bestätigen, wenn wir diese Fakten zur Kenntnis nehmen.
Das ist also das, was was sehr einleuchtend zu verstehen ist aus der Sicht eben der Untergrundchristen. Das ist ja ein jahrelanges auch Ringen und Tauziehen gewesen, wo sich die einen wirklich unverstanden gefühlt haben, aber im Vatikan dann auch von päpstlicher Seite darum gebeten wurde, diese Verletztheit, vielleicht auch diese Enttäuschung, vielleicht wenn möglich niederzulegen, um zu gucken, wie denn Brücken zu schlagen sind, weil es ja doch offensichtlich so ist, dass auch in der offiziellen Kirche durchaus auch treue und praktizierende Christen zu finden sind, weil es eben regional auch so verschiedenartig und facettenartig ist. Also was ist in diesem Punkt in Ihren Gesprächen im Vatikan eben zu hören gewesen?
Ja, das ist richtig, wie Sie das beschreiben, Frau Fröhlich. Ich war im September mit einer Delegation der Gesellschaft katholischer Publizisten im Vatikan und das waren alles Hintergrundgespräche, darum durfte ich darüber eben nicht schreiben. Aber inzwischen sind die Argumente, die ich da im Gespräch zu hören bekam, ja auch veröffentlicht worden. Und das waren, also ich habe selbstverständlich Kardinalstaatssekretär Parolin die Frage nach der Entwicklung in den Gesprächen mit der Volksrepublik gestellt, sehr vorsichtig, neutral. Und das war genau 14 Tage, bevor dieses Abkommen unterzeichnet wurde. Von ihm war selbstverständlich kein Hinweis herauszuhören, dass es jetzt gerade so auf die Ziellinie hinausläuft. Aber er hat also zwei gute Gründe genannt, die ich sehr wohl anerkenne. Das war eben einmal die Gefahr einer tieferen Spaltung zwischen diesen beiden Kirchen, zwischen den Untergrundgemeinden und der offiziell anerkannten patriotisch, also katholisch-patriotisch-chinesischen Vereinigung. Und auf der einen Seite und auch dem Wunsch, dass man auch der Verkündigung des Evangeliums neue Spielräume eröffnen möchte. Das sind zwei gute Gründe, das räume ich ein, aber eben dem muss man doch entgegenhalten, dass es auch zu Drangsalierung und Verhaftung gegenüber offiziell anerkannten Vertretern gekommen ist und vermehrt. Ja, das ist eben da, also dieser Widerspruch ist für uns als Menschenrechtsorganisation da nicht aufzulösen. Und wir sehen tatsächlich die Gefahr, dass das Machtstreben der Kommunistischen Partei da doch unterschätzt wird.
Ja, und dass man vielleicht auch dann die Christen, die im Untergrund bisher eben eifrig und treu dabei waren, dann auch noch mehr vielleicht ausliefert, weil man ja sich der offiziellen Organisation angenähert hat. Das ist vielleicht dann auch noch die Befürchtung. Vielleicht gucken wir noch mal ganz kurz auf die Gesamtentwicklung. Das ist ja auch wichtig zu sehen. Ein unglaublich boomendes Christentum in China insgesamt und eine doch irgendwo staatliche Stellen, die nervös werden, was das angeht, oder?
Ja, das ist richtig. Und sie greifen eben auch zu drakonischen Maßnahmen eben seit dieser neuen Bestimmungen für religiöse Angelegenheiten. Man achtet peinlichst genau darauf, dass weder Kinder, also Jugendliche, Lehrer oder Parteiangehörige mit der christlichen Lehre in Berührung kommen. Das heißt, sie müssen sich das so vorstellen, dass da eines Sonntagsmorgens versetze ich mal in die Lage einer Familienmutter, die da mit ihren Kindern zur Kirche geht. Auf einmal hängt da gut sichtbar ein Schild an der Tür. Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist das Betreten des Gotteshauses verboten. Und da sie natürlich in dem Moment daran denkt, dass es nur ein schlechter Scherz sein kann, gehen sie rein und werden dann von einem Gemeindemitglied, das eben aktiv in der im Pfarrgemeinderat etwa arbeitet, darauf hingewiesen, dass das durchaus ernst zu nehmen ist und dass sie jetzt mit ihren Kindern, ihre Kinder nach Hause bringen müssen und alleine nur zurückkommen dürfen. Und das ist also die Realität in China derzeit. Dann kann es eben auch sein, wenn sich eine Gemeinde eben nicht anstrengt und ihre Gemeindemitglieder auf die neue Schärfe vorbereitet, dass die Gemeinde an sich drakonischen Maßnahmen wie Kirchenschließung, Beschlagnahmung oder sogar Abriss des Kirchenbaus ausgesetzt ist. Also auch das ist vorgekommen. Inzwischen ist zum Beispiel der Onlinehandel mit Bibeln untersagt. Es gibt keine Möglichkeit, sich online eine Bibel zu bestellen. Sie können sie in dafür vorgesehenen kirchlichen Geschäften erwerben. Aber auch es gab auch an einigen Stellen punktuell Beschlagnahmung von Bibeln. Das nur als Beispiel.
Widersprüchliche Entwicklung in China. Es bleibt spannend dort im Osten. Und wir werden in dieser Lebenshilfesendung jetzt gleich nochmal ein wenig weiterschauen, ganz kurz nochmal ein paar einzelne andere Länder in den Blick nehmen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen doch auch noch die Gelegenheit geben, vielleicht die ein oder andere Frage, Anmerkung mit einzubringen. Unter 089 517 008 008 können Sie noch, wenn Sie da Ihnen etwas auf der Seele brennt, sich melden. 089 517 008 008. Frau Koller, unterdessen gucken wir nochmal vielleicht dahin, wo man nicht so oft hinguckt, wo die Presse nicht so ihren Fokus hat. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt amerikanische Beobachter von Religionsfreiheit in aller Welt, haben da eine Karte veröffentlicht, in der die Länder, in denen die Religionsfreiheit stark eingeschränkt ist, rot markiert sind. Und mir ist aufgefallen, diese Rotmarkierungen sind geradezu in einem wirklich zusammenhängenden Gürtel von Nigeria im afrikanischen Knick startend, dann Richtung Nordosten, immer weiter über Sudan, Ägypten, den ganzen Nahen Osten bis nach China und eben Vietnam. Das sind so die Länder, die ganz rot markiert sind. Über Afrika haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch da gibt es schwere Verletzungen der Religionsfreiheit. Gucken wir eben das Land, das auf unserer Weltkarte am weitesten westlich da liegt, Nigeria, das bevölkerungsstärkste Land Afrikas mit gut 180 Millionen Einwohnern. Christentum und Islam sind zahlenmäßig ähnlich stark. Dazu gibt es Naturreligionen. Die Nigerianer, die gelten ja eigentlich per se als religiös. Also irgendwie glauben tut jeder. Ist nur die Frage, woran. An vielen Orten in Nigeria gibt es da ein ganz buntes Miteinander von Konfessionen und Religionen. An welchen Stellen kracht es denn dann doch, dass in dem Land doch viele Verletzungen der Religionsfreiheit moniert werden?
Ja, nun, das ist einmal im Osten des Landes, vor allem durch die Terrororganisation Boko Haram, die übersetzt so viel heißt, Bildung ist verboten, und die eben ideologisch verschwistert ist mit der Terrororganisation Islamischer Staat, die heute schon mehrfach zur Sprache kam. Und es gibt aber auch zunehmend Angriffe, die bislang nicht geahndet wurden, im mittleren und südlichen Teil Nigerias durch Fulani-Nomadenhirten, die zunächst einmal wirtschaftlich motiviert sind, aber auch ideologisch-islamistisch gerechtfertigt werden. Und kam es zum Beispiel im Mai 2015 zu einem Überfall auf etwa 100 Bauern und Familien. Und da ging es einfach um den Streit um Land. Natürlich, die Bauern beanspruchen eben ihr Land und möchten natürlich nicht, dass das abgegrast wird durch die Viehherden der Fulani. Und dann hat man es einfach gebrandschatzt und gemordet, um sie zum Schweigen zu bringen. Und bislang ist es überhaupt noch zu keinem Gerichtsverfahren oder zu einer Festnahme gekommen in Nigeria wegen dieser Übergriffe.
Also da sieht man wieder, dass oft auch Religion einfach ein Vorwand ist, um ganz andere Themen irgendwie zu bearbeiten oder sich die Leute aus dem Weg zu schaffen. Das ist jetzt ein kurzes Beispiel aus Afrika gewesen. Jetzt möchte ich doch unsere Hörer zu Wort kommen lassen. Da ist zunächst Frau Madel, die sich gemeldet hat unter der 089 517 008 008. Frau Madel, von woher aus rufen Sie uns an?
Von München.
München, grüße Sie, Frau Madel.
Ja, grüß Gott. Ja. Vor einigen Wochen hat Papst Franziskus gesagt, im Hinblick auf die chinesischen Verhandlungen, er möchte keinen zweiten Fall Mincenti haben. Und die Argumente, die in den 60er, 70er Jahren eben für eine Verhandlung in Ungarn mit der katholischen Kirche, das waren genau dieselben Argumente, die jetzt auftauchen im Zusammenhang mit China.
Und Frau Madel, können Sie uns diesen Fall, den Papst Franziskus nicht haben wollte, noch mal genauer schildern?
Mincenti, das war ein der ungarische Erzprimas, der verfolgt wurde von den Kommunisten, schwer gequält wurde, im Gefängnis war, dann beim Aufstand 56 ist er in die amerikanische Botschaft gegangen und dann gab es die Verhandlungen, dass er Ungarn verlassen müsse und dann würden eben Verträge zugunsten der katholischen Kirche in Ungarn geschlossen.
Und Frau Madel,
da
und
waren die Argumente genau dieselben, die Hilfe, für die keine Spaltung der Gemeinden und so weiter.
Leuchtet Ihnen das ein, Frau Madel, oder?
Also ich habe Beziehungen zu Ungarn in den 90er Jahren und da waren die Meinungen eigentlich, dass dieses Abkommen nicht gut war. Dass es letztlich, so wie auch jetzt in China die negativen Beispiele kommen, dass das auch überwogen hat. Und jetzt hat man natürlich die 20, 30 Jahre, das zu beurteilen.
Vielleicht
also,
geben wir
das wäre jetzt einfach ein Vergleich, den Papst Franziskus selber angestoßen hat.
Okay, dann würde ich das gerne mal an Frau Koller weiterreichen, diesen Aspekt.
Danke.
Danke, Frau Madel.
Ja, Frau Fröhlich, darf ich antworten?
Sehr gerne.
Ja, wunderbar. Ja, es ist richtig. Papst Franziskus hat allerdings diesen Vergleich im Gespräch mit Kardinal Zen Anfang des Jahres gezogen und ist dann in der Folge der Beratung, die er erfahren hat, zu einem anderen Ergebnis gekommen, was natürlich jetzt Kardinal Zen sehr kritisch sieht. Aber in der Tat ging es darum, eben zunächst eben darum zu vermeiden, dass da Kirchentreue, Glaubenstreue Bischöfe so an den Rand gedrängt werden, die sozusagen dann dadurch an den Rand gedrängt werden, dass sich eben ein Fundamentalismus des Dialogs breit macht.
Ja. Man sieht, die Argumente gehen hin und her, was das Thema China und Umgang mit der Situation der Christen dort angeht. Ja, lohnt sich vielleicht auch in die Geschichte zu gucken, wo ähnliche Versuche gestartet wurden und dann einfach zu schauen, was damals passiert ist, sagt Frau Madel. Ja. Vielen Dank Ihnen für den Anruf und dann hören wir jetzt aus Ankunft Frau Fechler.
Grüß Sie,
Frau
Fechler. Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Frau Koller. Wie ist das eigentlich? Wir haben ja nun, glaube ich, gute wirtschaftliche Beziehungen mit China, denke ich mir. Es sind Arbeitsplätze und es bringt Geld ein. Oder die kriegen Geld von uns mit den ganzen Produkten, die sie hier reinschicken. Und die Politiker, wie ist eigentlich, es ist ja doch nicht so, dass die sich immer scheuen, irgendwas zu sagen zu, wie man Christen oder die Minderheiten behandelt. Hat das eigentlich irgendwie noch eine Auswirkung gehabt, auch in China, wenn da ein Politiker etwas sagt? Frau Merkel hat sicher auch was gesagt. Oder ist es einzig und allein dann die Stimme der unsere Stimme, die Stimme der Menschenrechtsorganisationen, die da irgendwie noch was bringen kann. Denn das ist ja doch auch eine Diktatur. Und dann, man hat ja gesehen, was wie das die Alleinherrschaft da bei uns im Lande war damals. Und können wir da was machen? Also außer Gebet.
Ja, die Frage sicher, Frau Fechler, nochmal wichtig im Hintergrund, die Politik, wie sehr versuchen Menschenrechtsorganisationen auch da die Politik mit ins Boot zu holen, was sowas angeht. Klar, wenn wirtschaftliche Interessen anstehen, dann bewegen sich manchmal Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte.
Ja, Frau Fechler, in der Tat ja, aber ich würde eigentlich eher oder weniger da eine Trennung ziehen zwischen den Politikern und den Menschenrechtsorganisationen, sondern sogar eine Wechselwirkung, die kann ich an einem Beispiel beleuchten. Ich erwähnte ja, dass es eben auch zu Verhaftungen in der offiziellen Kirche gegeben hat. Unter anderem eben war da ein evangelischer Pastor, Gu Yuese sein Name, davon betroffen, der Anfang 2016 aber wieder freikam, weil sich damals auf dem Gipfel der damalige US-Präsident Barack Obama für ihn stark gemacht hat. Und das hätte er nicht getan, wenn eben nicht national und international Menschenrechtsorganisationen für diesen Mann eingetreten wären. Er hatte also ein gutes internationales Netzwerk, war bekannt, dieser Fall. Und kurze Zeit später, also vielleicht ein oder zwei Tage nach diesem Gipfel wurde er auch freigelassen. Hinterher kam er nochmal in Haft und ist jetzt aber auf freiem Fuß.
Also da sieht man, dass das da doch auch Politiker gibt, die durchaus auch ein offenes Ohr haben für die Anliegen der Menschenrechte, sicher auch ein Arbeitsfeld für die Organisationen. Danke, Frau Fechler, für diesen Hinweis. Alles Gute nach Ankum. Und wir hören jetzt jemanden, den Sie kennen, Frau Koller. Es ist Walter Flick, der Ihr Nachfolger ist als Religionsreferent in der IGFM. Herr Flick, grüße Sie.
Ja, Sie seien gegrüßt. Auch vielen Dank auch Frau Kolle und an die Moderatorin für die sehr gute, differenzierte, tiefgehende Darstellung auch der Sachverhalte in China und Pakistan. Ich möchte einmal daran erinnern, wir haben jetzt auch den Stephanustag am 26. Dezember in der katholischen Kirche, wo der verfolgten Christen besonders gedacht werden soll. Verfolgten kann man helfen, auch durch Briefe. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr mitgefangen, sagt der Hebräerbrief. Also man kann an Verfolgte und Inhaftierte Briefe schreiben, an das Gebet und auch humanitäre Hilfe leisten, zum Beispiel Familien von Blasphemiegefangenen. Und es gibt natürlich sehr viele Gefangene. Wo sind die meisten Gefangene? In Nordkorea steht an der Spitze der Verfolgungsländer Eritrea. Der Patriarch Abuna Antonius ist in Hausarrest. Also ein großes Feld zu bearbeiten. Ich denke auch an den Rundbrief Verfolgte Christen aktuell, den Frau Koller auch als meine Nachfolgerin bearbeitet. Die kann man auch erhalten bei der IGFM. Also herzlichen Dank für die Sendung und alles Gute.
Ja, vielen herzlichen Dank, Walter Flick.
Vielen Dank, Herr Flick.
Viele Grüße nach Frankfurt.
Ja, gerne, danke.
Herzlichen Dank. Wunderbare Ergänzung.
Ja, Frau Koller, damit sind wir auch dann schon am Ende dieser Sendung zum Welttag der Menschenrechte, heute am 70. Jahrestag der Verkündigung des Katalogs der Menschenrechte bei den Vereinten Nationen. Wenn man mit der IGFM Kontakt aufnehmen möchte oder die IGFM unterstützen möchte, dann kann man bei Radio Horeb die nötigen Kontaktdaten bekommen. Unter anderem, wenn man auf www.horeb.org geht, die Internetseite von Radio Horeb, www.horeb.org, und dann auf die Rubrik Programm klickt, dann auf die 10 Uhr Sendung Lebenshilfe von heute schaut, dann gibt es und mit I markiert ein Infofeld, und das wieder angeklickt, gibt alle Kontaktdaten der IGFM heraus. Oder Sie rufen bei Radio Horeb beim Hörerservice an, 08328 921 110, 08328 921 110, der hat auch alle Kontaktdaten vorliegen. Frau Koller, wenn Sie jetzt sozusagen an diesem Geburtstag der Internation, also der Verkündigung der Menschenrechte, einen Geburtstagswunsch hätten, was würden Sie da, welchen würden Sie da äußern?
Ja, ich habe im Moment eine ganz akute Sorge. Es sind drei Kinder in Pakistan akut wieder bedroht, deren Eltern vor 4 Jahren am lebendigen Leib verbrannt wurden, von einem Mob gelyncht nach dem Vorwurf der Blasphemie. Und ich wünsche mir, dass diese Kinder endlich in Ruhe und Sicherheit und Normalität aufwachsen können. Und derzeit setzen wir uns ganz stark als IGFM dafür ein. Und ich denke an diese drei Kinder.
Das tun wir gerne mit Ihnen, Frau Koller, Referentin für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Vielen herzlichen Dank für diese Stunde zum Thema Menschenrechte heute am Tag der Menschenrechte. Vielen herzlichen Dank, Frau Koller, auch für Ihren Einsatz in unser aller Namen. Und ich denke, Sie haben wieder den einen oder anderen Unterstützer, auch vor allem im Gebet unter unseren Hörern, gewonnen. Dankeschön fürs Kommen ins Radio Horeb Studio München. Gabi Fröhlich bedankt sich auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich wünsche Ihnen und uns allen noch einen gesegneten weiteren Tag. Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.